HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Dagmar Fulle. Die hessische Polizei kommt nicht zur Ruhe. Innenminister Beuth musste jetzt im Innenausschuss Stellung beziehen zu Verbindungen von Polizisten zu Rechtsextremen. Gleichzeitig gab es weitere Durchsuchungen in Mittel- und Nordhessen. Wir haben darüber gesprochen mit unserem Reporter Frank Angermund und ihn zunächst nach den Einzelheiten dieser Durchsuchungen gefragt.
Ja, die Wohnungen zweier Polizisten, 44 und 35 Jahre alt, aus dem Vogelsbergkreis und mindestens auch ein Arbeitsplatz sind durchsucht worden. Die Ermittlungen betreffen die beiden Polizisten, die wegen rechtsextremer Äußerungen auf einer Kirmes schon mal aufgefallen waren. Und das Anwesen des 44-Jährigen, das war deshalb schon im Dezember durchsucht worden. Und im Dezember fanden die Ermittler unter anderem Waffen und Munition. Sie fanden ein Zimmer, das wie ein NS-Museum eingerichtet war, mit Wehrmachts- und SS-Uniformen, mit Karten mit Orden. Dort sind heute dann weitere Beweise durchsucht worden und es ist die Wohnung und der Arbeitsplatz des 35-Jährigen durchsucht worden, denn der soll dem 44-Jährigen Nachrichten mit volksverhetzendem Inhalt aufs Handy geschickt haben. Beide sind suspendiert und bei diesen Ermittlungen sind durch die Auswertungen von Handys 3 weitere Polizisten ins Visier der Ermittler geraten.
Haben diese Durchsuchungen etwas mit den 6 suspendierten Frankfurter Polizisten zu tun, die einen rechtsextremen Chat betrieben haben sollen?
Ja, wohl nicht. Laut Innenministerium sind das 2 unterschiedliche Ermittlungsstränge. Der erste, das waren hier die Jungs von der Kirmes, die Polizisten von der Kirmes. Der zweite Ermittlungsstrang, da gab es ja im August einen Drohbrief an eine Frankfurter Anwältin, die im NSU-Prozess eine Opferfamilie vertreten hatte. Und die hatten Fax bekommen und in diesem Fax wurde das Leben ihrer 2-jährigen Tochter bedroht. Das Fax wurde mit NSU 2.0 unterzeichnet. Und dabei sind Daten verwendet worden, die von einem Computer des ersten Polizeireviers in der Frankfurter Innenstadt abgerufen wurden. Zugriff hatten 5 Polizisten. Und bei diesen Ermittlungen kam raus, dass diese 5 und ein weiterer Polizist einen Chat hatten mit rechtsextremen Bildern und Nachrichten, die dort ausgetauscht wurden. Es ist allerdings nicht klar, wer von diesen Polizisten die Daten vom Computer abgerufen hat und ob sie überhaupt was mit diesem Drohschreiben an die Anwältin zu tun haben. Das ist nicht geklärt. In diesem Zusammenhang gab es ja auch Wohnungsdurchsuchungen und zwar in Frankfurt, in Darmstadt, in Kirchdorf und in Wetter.
Was ist mit dem Polizisten, der Daten an Privatpersonen weitergegeben haben soll?
Ja, das ist sozusagen der 3. Ermittlungskomplex. Ein Polizist aus Südhessen soll Daten von einem Polizeicomputer abgerufen haben, um Informationen über ein Verfahren gegen einen Neonazi zu erhalten und diese auch weiterzugeben. Und hier ist nicht klar, ob der Bekannte vor diesem Nazi, eine Bekannte vor diesem Nazi warnen wollte oder ob er selbst da irgendwie verstrickt ist. Dieser Polizist ist inzwischen auch nicht mehr in Hessen tätig. Er ist nach Wiesbaden auf eigenen Wunsch versetzt worden.
Und wie groß ist überhaupt das Problem rechtsextremer Polizisten in Hessen? Lässt sich das einschätzen?
Da gibt es inzwischen verschiedenste Aussagen. Also wir wissen jetzt, es wird gegen 11 Polizisten aus Hessen ermittelt. Das sind 11 von 14.000. Also das ist eigentlich marginal. Aber es ploppt ja fast jeden Tag eine neue Meldung auf. Innenminister Beuth sagt, da sind nur wenige. Die müssen sozusagen alle raus, damit die anderen 14.000 geschützt sind und nicht unter Generalverdacht stehen. Auch die Gewerkschaften sagen, Generalverdacht, das ist schlecht. Aber es gibt den Verein der kritischen Polizisten aus Hamburg, die sagen, das sind nicht nur ein paar schwarze Schafe. Das ist ein flächendeckendes Problem in ganz Deutschland. Und die sind sozusagen die Spitze des Eisbergs einer ganzen rechtsextremen Herde.
Mögliche Verbindungen hessischer Polizisten zu Rechtsextremen. Zu den Ermittlungen hr-Info-Reporter Frank Angermund.
hr-Info.
4 Satellitenstarts in einem Jahr. Es war eine Menge los 2018 im Europäischen Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt. 2 Wettersatelliten für den europäischen Wettersatellitenbetreiber EUMETSAT haben die Raumfahrtexperten in den Orbit geschickt. Einen für die Aeolus-Mission, in der es um die Messung von Wind geht. Und dann noch BepI Colombo, die Hitzemission zum Merkur. Dieses Jahr wird die ESA keine eigenen Satelliten ins All schicken. Aber es gibt trotzdem genug zu tun.
Allein schon das Navigieren der im Oktober gestarteten BepI Colombo-Sonde sorgt hier und da für erhöhten Puls unter den Raumfahrtspezialisten in Darmstadt. Über Weihnachten zum Beispiel hatte sich der Orbiter auf einmal nicht mehr gemeldet. Dann kam doch noch ein Signal, die Motoren sind ausgeschaltet. Also musste die ESOC-Mannschaft ein Signal zum Wiedereinschalten hochsenden. Die aktiven Satelliten halten die ESOC-Truppe in Bewegung, sagt auch der Leiter des ESA-Missionsbetriebs Paolo Ferri.
Der Flug zum Merkur ist kompliziert, wir brauchen wir benutzen einen neuen Antrieb. Unsere Satelliten um die Erde brauchen ständig Überwachung. Wir sammeln alle Daten, die sie schicken. Also es ist viel Arbeit.
Außerdem werden neue Missionen geplant. Rolf Densing, dem ESOC-Leiter, liegt besonders das Programm Space Safety and Security am Herzen.
Space Safety soll uns beschützen vor Gefahren, die beispielsweise von Meteoriten und Asteroiden ausgehen, die potenziell auf die Erde einschlagen können, die vor 65 Millionen Jahren die Dinosaurier ausgelöscht haben, zu einer Eiszeit geführt haben. Es ist überhaupt keine Frage, dass so etwas nochmal passieren wird. Die Frage ist nur, wann.
Die Darmstädter wollen das Projekt Ende des Jahres dem ESA-Rat vorstellen. Darin sitzen die 22 Nationen, die die europäische Raumfahrt finanzieren. Wenn alles klappt, wird das Projekt einen Umfang von 200 Millionen Euro haben. Und es wird neben der Beobachtung und Vorhersage von Fluggeschossen auch darum gehen, wie man diese zerstören oder ablenken kann. Eine wichtige Rolle soll auch Weltraumschrott spielen, also die rund 3000 inaktiven Satelliten und deren Bruchstücke, die inzwischen um die Erde kreisen. Hier will ESOC-Leiter Rolf Densing die freie Wirtschaft mit Anschubfinanzierungen locken. Sie soll Aufräummodule entwickeln, die später auch zum Beispiel zum Auftanken oder Umparken von Satelliten genutzt werden könnten. Ganz konkret ist dagegen schon eine Zusammenarbeit mit der chinesischen Raumfahrtagentur Ende des Jahres bei der Mondmission Chang'e 5, erklärt Missionsleiter Paolo Ferri.
Die Chinesen schicken einen Lander zum Mond und dann dieser Lander wird Probe von der Mondoberfläche zurück zur Erde bringen. Und unsere 15 Meter Bodenstationen in Südamerika, in Kourou und auf den Kanarischen Inseln werden den Start und den Ankunft der Proben also verfolgen mit den zwei Antennen.
Noch konkreter ist für das ESOC die europäische Politik. Denn der Brexit, wie auch immer er ausfällt, wird auch die Raumfahrt betreffen. Eins ist für Rolf Densing allerdings klar.
Das Vereinigte Königreich ist und bleibt ein ESA-Mitgliedstaat. Und zwar ein prominenter und führender ESA-Mitgliedstaat. Die Brexit hat keine Konsequenzen für ESA-Mitarbeiter. Aber Familienangehörige könnten beispielsweise schon betroffen sein.
Was wird aus den Kontinentaleuropäern, die an britischen Standorten arbeiten und auch der Einkauf von Satellitenteilen könnte komplizierter werden? Klar ist jedenfalls, auch ohne die hohe Schlagzahl von 4 Satellitenstarts wie 2018 wird im kommenden Jahr einiges los sein am Europäischen Kontrollzentrum in Darmstadt.
Ein Ausblick auf das Jahr 2019 im Europäischen Raumflugkontrollzentrum in Darmstadt von Petra Demand. Der 20-jährige Johannes S. aus Homberg-Ohm, der Daten von Politikern und Prominenten gestohlen und im Internet veröffentlicht haben soll, ist möglicherweise kein Einzeltäter. Nach Informationen des ARD-Politikmagazins Kontraste und des Inforadios des RBB gibt es unter Ermittlern inzwischen Zweifel, ob der Schüler tatsächlich über die nötigen Fähigkeiten für den Datenklau verfügte. Wir haben darüber gesprochen mit unserem Reporter Wolfgang Hettfleisch und ihn gefragt, ob der junge Mann in der Lage war, sich die Daten zu beschaffen.
Also das lässt sich jetzt noch nicht zuverlässig beantworten. Zumindest ich kann das nicht tun. Georg Ungefug, das ist der zuständige Oberstaatsanwalt bei der Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft, der sagt, es gibt keinen neuen Sachstand und es gebe auch keine Neubewertung bei den Ermittlungen. Michael Götschenberg, mit dem konnte ich heute auch sprechen, das ist der ARD-Experte für innere Sicherheit, der die neuen Informationen bekommen hat. Er sagt, es gibt Erkenntnisse, die mit dieser Einzeltäter-These einfach nicht zusammenpassen.
Und welche Erkenntnisse sind das?
Also man hat den 20-Jährigen wohl an einen Computer gesetzt und hat ihn dann aufgefordert, nun zeig mal, wie du das gemacht hast, also wie er zum Beispiel Accounts von eben prominenten Journalisten oder Politikern geknackt hat. Die sind ja oft durch eine sogenannte Zwei-Faktor-Authentisierung gesichert. Um da reinzukommen, reicht es also nicht, das Passwort einzugeben. Man muss auch noch einen Code eingeben, der wird einem dann bei der Anmeldung geschickt, in der Regel aufs Handy. Und der 20-Jährige, der konnte offenbar nicht vorführen, wie er diese Sicherung umgangen hat.
Also kann er sich die Daten gar nicht selber beschafft haben?
Doch, und das macht eben es so schwierig, diese neuen Hinweise einzuordnen. Man kann im Internet ganz ohne jedes Problem Anleitungen finden, wie man so eine Zwei-Faktor-Authentisierung aushebelt. Das sei wie ein Kochrezept, hat mir der ARD-Experte Götschenberg gesagt. Um an das ranzukommen, was Johannes S., also der junge Mann aus Mittelhessen, veröffentlicht hat, muss man also kein Computer-Nerd mit irgendwelchen Superkräften sein. Man kriegt das im Netz quasi Schritt für Schritt vorgekaut. Aber der Homburger hat eben Informationen von rund 1000 Menschen gesammelt, also sehr viel Material. Da kann man dann schon mal auf die Idee kommen, dass das nicht alles von ihm aus erster Hand besorgt wurde. Das ist nicht ganz neu. Die Behörden werfen ihm ja auch Datenhehlerei vor. Und das heißt übersetzt nichts anderes, als dass er sich von Dritten Informationen beschafft hat, um die dann weiter zu verbreiten.
Lässt es sich denn ausschließen, dass bei diesem Datendiebstahl eine Gruppe im Hintergrund die Fäden gezogen hat?
Nein, definitiv nicht. Der Fokus berichtet, dass dieser junge Mann aus Mittelhessen sogar das Bundeskriminalamt selbst gehackt hat. Vor 2 Jahren soll das gewesen sein. Dabei Organisationspläne, interne Mails, Sachen, die auf keinen Fall an die Öffentlichkeit sollten, wohl bereitgestellt hat, auch auf einem Server. Da fragt man sich schon, wie kann das gehen, denn diese Daten sind mit Sicherheit sehr, sehr gut geschützt. Da ist jetzt inzwischen auch die Rede davon, ob er womöglich mit einem Hackerkollektiv zusammengearbeitet hat, um da ranzukommen. Das ist jetzt im Moment alles offen. Der Oberstaatsanwalt Ungefug hat mir gesagt, man gehe bei den Ermittlungen ganz, ganz systematisch vor. Soll heißen, man schaut sich sozusagen jeden Hack einzeln an, um eben rauszufinden, wie sind diese Daten rausgekommen. Und dabei wird auch geschaut, wie und wann und mit wem hat der junge Mann aus Mittelhessen denn im Netz kommuniziert. Und wenn man das eben rausgefunden hat, könnte man dann eine zuverlässigere Aussage darüber treffen, ob möglicherweise noch weitere Leute dahinter stecken.
Neueste Ermittlungen der Polizei zu dem Hacker aus Homburg. Berg-Ohm. HR-Inforeporter Wolfgang Hettfleisch mit den Einzelheiten. Genau 2 Jahre ist es her, dass bei einem Verkehrsunfall in Bad Arolsen ein Ehepaar starb und 7 Waisenkinder hinterließ. Um diesen Kindern zu helfen, hat die Stadt Bad Arolsen zu einer Spendenaktion aufgerufen. Fast 550.000 Euro sind zusammengekommen, aber bis jetzt ist das Geld nicht bei den Kindern angekommen. Und noch ist auch nicht klar, ob es jemals dort ankommen wird.
Vor 2 Monaten beschloss dann die Stadtverordnetenversammlung, eine Stiftung zu gründen, um die Spenden sinnvoll einzusetzen.
Wir brauchen ein Modell, das treuhänderisch die Spendengelder verwaltet, dass die Gelder aber exklusiv nur für die Kinder bereitgestellt werden und dass wir auch einen Weg gehen, wo wir nicht öffentliche Mittel gewissermaßen substituieren.
Erklärt Bürgermeister Jürgen van der Horst und verweist auf die Satzung. Doch die sieht keine Zuwendungen an die Kinder vor deren 21. Lebensjahr vor, dann, wenn staatliche Versorgung nicht mehr greift.
Wir haben ja dort Rentenansprüche, wir haben Leistungsansprüche gegenüber der öffentlichen Hand, die sind vorrangig. Und das wäre dann keine sachgerechte Verwendung der Mittel gewesen.
Doch wird nur Geld aus der Stiftung gezahlt, wenn Bedürftigkeit besteht. Heißt, das Einkommen darf das Vierfache des Regelsatzes der Sozialhilfe nicht übersteigen. Derzeit etwa 1.650 Euro. Ansonsten würde das jeweilige Kind mit 21 Jahren nichts erhalten.
Dann müssen wir versuchen, einen dem Spendenzweck nahekommenden Zweck zu handeln. Die Situation ist eigentlich nicht vorstellbar, dass sie eintreten wird.
Das älteste Kind habe bereits Geld erhalten, so Bad Arolsens Bürgermeister.
Wir müssen kurz unterbrechen. HR Info mit einer Verkehrsmeldung, einer Warnmeldung. Vorsicht auf der B27 zwischen Fulda, Bronzell und Fulda. Kommt Ihnen vermutlich ein Fahrzeug entgegen. Bitte fahren Sie in beiden Richtungen äußerst vorsichtig und überholen Sie nicht. Gefahr durch einen Falschfahrer auf der B27 zwischen Fulda, Bronzell und Fulda.
Wenn Kinder ein Anrecht auf das Geld haben, steht es am Ende für andere soziale Aufgaben der Stadt zur Verfügung. Aus Sicht vieler Spender sicherlich so nicht gedacht, räumt Thomas Vorneweg, Leiter der Kommunalaufsicht in Waldeck-Frankenberg, ein.
Das ist eine schwierige Gemengelage. Wenn ich als Spender hergehe und da irgendjemandem etwas zukommen lassen möchte, dann denke ich natürlich in erster Linie daran, ihm das persönlich zu geben.
100%ig sicher ist das im Fall der Arolser Spendenaktion also nicht. Doch rechtlich sei derzeit nichts zu beanstanden.
Im Grunde muss man als Kommunalaufsicht nur darauf achten, dass sich eine Kommune im Rahmen ihrer Leistungsfähigkeit und Möglichkeiten bewegt, dass sie sich nicht überfordert. Und in dem Fall ist es ja auch so geregelt, dass man sich eines externen Dienstleisters bedient.
Der aus den Spenden bezahlt wird. Ob am Ende alle 7 Kinder ihren Anteil von den Spenden erhalten, wird sich erst in etlichen Jahren zeigen.
Aus Bad Arolsen, unser Reporter Thomas Korte. Das war die Sendung Der Tag in Hessen, wie immer auch zu finden als Podcast auf hrinforadio.de. Mein Name ist Dagmar Fulle.